Batman Tendu GT Gagouilade et Parlement effacé Batman frappé. All das sind, wie wir in Berlin sagen, sind Begriffe aus dem Ballett, die uns ganz besonders Katharina Nikelski, 21, vom London Royal Ballet erklären kann. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil, Katharina.
Hallo, schön wieder dabei zu sein.
Und natürlich Hambi.
Ja, herzlich willkommen. Ich kann nur gar nicht so richtig reden. Ich muss nur lachen über deine Antwort.
Das gibt's ja zu lachen. Das ist Ballett, reißt euch zusammen.
Das ist die Ballettsprache. Aber nicht schlecht, ich muss sagen, also an der Aussprache könnte man vielleicht noch ein bisschen üben, aber ja.
Was habe ich gesagt?
Ich habe alles verstanden.
Echt? Ich habe nichts also verstanden. Im Endeffekt, können wir mal auflösen?
Das Kreuzworträtsel. Du hast sozusagen französische Begriffe, die bei uns in ja, sozusagen der Ballettsprache vorkommen, hast du gerade vorgelesen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel das Bein hochwerfen, sagen wir Grand Battement. Ja, also die französische Ballettsprache.
Da denkt der Mediziner sofort an das Hüftimpingement, wenn ihr das Bein hochwerft.
Oh, genau, an dem ich selber auch schon mal gelitten habe, wenn man zu oft Combattement macht. Tatsächlich,
das, ja. Das war jetzt wirklich nicht
abgesprochen. Das war jetzt wirklich nicht abgesprochen, nee.
Das war nicht geskriptet.
Ja, das hast du wirklich.
Wir haben interessante Gäste ausgesucht und das zeigt sich ja immer wieder. Und wir werden heute, glaube ich, noch viel erfahren über die Sportmedizin rund ums Ballett. Haben ein paar Fragen für dich. Du hast das schon so wunderbar gemacht. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören.
Genau. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Wie sprechen wir dich jetzt eigentlich am besten an, Katharina? Was bist du?
Was bin ich eigentlich? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Frage ich mich eigentlich auch jeden Tag. Was bin ich eigentlich? ja, also ich meine, man könnte sagen Balletttänzerin, man kann aber auch sagen Bühnentänzerin oder auch Ballerina. Für Prima Ballerina wird es vielleicht noch nicht ganz ja, dahin kommen, weil Prima Ballerinas sind dann, glaube ich, wirklich die Top-Tänzer, die wirklich dann, sage ich mal, die Solistinnen auf den großen Bühnen. Aber ja, es gibt wirklich ziemlich viele Begriffe, also.
Also ich finde dich
prima. Könnt ihr alles auswählen. Danke.
Was ist dein Dienstgrad? Gibt es sowas?
Auf jeden Fall. Also ich bin sozusagen in einer Ballett Company, wo ganz viele Tänzer zusammen sind an einem Opernhaus. Und ich bin sozusagen in London, Royal Ballet. Und da sind wir unterteilt worden. Also man fängt an, wie ich auch angefangen habe, vor einem Jahr, sage ich mal, als Apprenticeship, also als Praktikantin. Dass man sozusagen eines der kleinen Babys, die da reinkommen, wenn noch alles ganz neu ist. Und dann geht man weiter sozusagen ins Corps de Ballet, wieder einen französischen Begriff, sozusagen den Gruppentanz. Und dann geht es weiter mit Demisolisten, wo man, sage ich mal, ein bisschen mehr auch alleine auf der Bühne tanzt als Solisten, wo man auch wirklich dann ein eigenes Solo, wo wirklich die Bühne leer sein kann und du ganz alleine vor 1000 Leuten am Opernhaus eine Rolle tanzen kannst. Und dann gibt es erste Solisten und dann sozusagen Principal, das sind dann wirklich die, ja, die Prima Ballerinas.
Wow,
best. Also es gibt wirklich einen langen Weg, bis an die, sage ich mal, die Spitze der Spitze zu kommen.
Wie viel Prima Ballerinas gibt es so?
Also wir haben jetzt gerade mal, ich glaube, 6 Prima Ballerinas.
Am Royal Opera House.
Am Royal Opera House, genau. Also 6, sage ich mal, Frauen und dann genauso viele Männer.
Okay, ich habe gelesen, die allerbeste Prima Ballerina ist die, die in Schwanensee die Rolle der Odette und der Odile tanzt.
Ist das genau, richtig? Das ist korrekt. Das ist eine sehr anspruchsvolle Rolle, weil du im Endeffekt 2 verschiedene Gesichter oder Facetten zeigen musst, sage ich mal. Odette, also der weiße Schwan, zerbrechlich und dann der schwarze Schwan ein bisschen mehr mit Temperament. Das ist, glaube ich, eine der ja, schwierigsten und anspruchsvollsten Rollen des klassischen Tanzes.
Für alle, die jetzt wahrscheinlich durch das ganze interessante Ballett, die durch alle Insights Lust bekommen haben, sich so ein Stück anzugucken, ich kann euch auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, es ist wichtig, sich vorher die Handlung anzugucken und die genau zu kennen. Denn ich habe ein paar Mal da gesessen und wusste nicht so richtig, was passiert. Kam mir vor wie im Seminar, ohne mich vorbereitet zu haben. Und nur so ein kleiner Skill am Rande. Die Handlung wird, Tipp. Ja, die Handlung wird meist als bekannt vorausgesetzt, stimmt's?
Genau, als selbstverständlich gesehen. Aber da wir im Tanzen nicht sprechen, sondern sozusagen alles nur durch Emotionen, unseren körperlichen, ja, unseren Ausdruck eben euch die Geschichte erzählen, ist natürlich schon von Vorteil, wenn man sich wenigstens ganz kurz mal die Geschichte, dass man ungefähr eine Ahnung hat, was da eigentlich gerade so abgeht.
Du hast gerade so schön gesagt, ihr drückt durch euch, durch eure Körper, durch euren Tanz aus. Du machst doch auch expressiven Tanz.
Genau.
Was ist da der Unterschied zum Ballett?
Also da ist der Unterschied, da geht es dann mehr, sage ich mal, in den modernen Tanz, mehr in sozusagen Contemporary, würde man in der Ballettszene, Tanzszene sagen. Da ist dann sozusagen mehr wirklich mit der körperlichen, also du gehst dann wirklich mehr in die Tiefe. Also der klassische Tanz, jetzt sage ich mal im Schwanensee, ist wirklich alles ziemlich gerade und alles ziemlich linear, wo du im Tutu eben auf Spitze bist, der Gesichtsausdruck jetzt nicht so sehr expressiv ist. Und dann bei richtig so in dem expressiven Tanz Contemporary ist dann wirklich der ganze Körper gefragt. Also du rollst dich auf den Boden, hat einfach mehr so, ja, bodengründig mehr Tiefe.
Und was feierst du mehr?
Schwierig zu sagen. Ganz unterschiedlich. Ich glaube, der Mix von beiden macht es irgendwie interessant. Also ich könnte jetzt nicht jeden Tag nur klassisch tanzen. Das wäre mir, glaube ich, auch zu langweilig. Ich glaube, ich brauche da wirklich auch die Abwechslung. Ich glaube, die Abwechslung macht es eigentlich gerade so interessant.
Ist es richtig, wenn man behaupten würde, dass der Grand Battement quasi der Depp des Balletts ist?
Ja, könnte hinkommen. Also Grand Battement mache ich bestimmt täglich 50 bis 100 Mal. In dem Sinne könnte ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich so ein Standard-Move bei uns ist.
Würdest du davon erzählen, von deiner Hüfte, du sagst eben, du hast es damit schon verknüpft, du hast da Schmerzen, ist das was tatsächlich ein größeres Problem war oder ist das, was alle so ein bisschen plagt?
Also ich habe, ja, tatsächlich hat mich das wirklich sogar 2 Monate leider halt mitgenommen, dieses Hüft-Impingement, wie man das, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, aber korrigiert mich, hat mich selber... Hüft-Impingement, glaube ich, heißt das.
Ja, absolut.
Absolut, gut. Ich wollte nochmal klargehen. Ich spreche hier mit den Profis, ja. Aber auf jeden Fall ist es eben so, dass ich das eben auch hatte, weil ich einfach durch zu viel oder durch, sag ich mal, Fehlbelastung zu intensivem Grand Battement, klingt jetzt lustig, aber habe ich mir dadurch eben dieses Hüft-Impingement zugezogen.
Man. Und wie ist das weggegangen, die Beschwerden, oder ist das was?
Also ich habe dann Physiotherapie bekommen und auch speziell sozusagen so Wärmpads bekommen, die ich drauflegen musste, um das einfach ein bisschen zu beschleunigen, den Heilungsprozess, aber auch vor allem auch Ruhe. Also ich musste dann kein Grand Battement mehr für ein paar Wochen machen, einfach, dass sich das selber wieder beruhigt.
Ich kann mir vorstellen, dass, das sagen wir auch in unseren Treffen von der Sportmedizin sehr oft, wäre man nicht müde, uns so ein bisschen darüber zu informieren, dass diese ganze Körperkernstabilität sowieso, in dem Fall therapeutisch sicherlich auch super ist, aber auch, um überhaupt all das zu bewältigen, was ihr macht, diese ganzen Pirouetten, ist das richtig, kann man das sagen?
Pirouetten, ja, perfekt.
Okay. Und all das, was, also es wird sicherlich ein Hardcore, ja wirklich Core-Training einfach vollkommen nötig machen. Ich kann mir vorstellen, ich würde gerne mal dabei sein, wenn ihr euch vorbereitet, wenn ihr trainiert. Wie trainiert man seinen Körper für das Ballett? Was sind so deine Basic-Übungen?
Also man kann sich ungefähr so vorstellen, sage ich mal, in meinem Leben beginnt eigentlich, dass ich ein klassisches Training habe, was vor allem eben so als Aufwärmungsübung, ja, sozusagen mein täglich Brot ist. Und so beginne ich meinen Tag eigentlich, wo ich mit der ganzen Company im Saal stehe, an der Stange und dann dort mein Balletttraining beginne. Und meine ganzen, sag ich mal, Muskelgruppen, meine ganzen Gelenke langsam aufzuwärmen, begleitet mit natürlich mit klassischer Musik. Und da wärmt man eben langsam den Körper auf, an der Stange, sozusagen noch mit Halt, ja, kann man sich noch wo festhalten. Und dann später geht man dann in die Mitte und hat dann sozusagen freies Training, ohne irgendwie Hilfsmittel, dass man sich wo festhält. Und dann geht man rüber in die Sprünge Und danach kommen dann die Spitzenschuhe dran. Die werden dann vor allem natürlich für die Frauen nur werden angezogen und dann wird dann noch Spitzentraining gemacht. Und da hat man wirklich jeden Tag seine 1,5 Stunden für sich und seinen Körper den ganzen Tag proben und dann auch die Vorstellung am Abend.
Ordentliches Programm. Es ist auch so, dass wenn man jetzt in unseren einschlägigen Portalen mal so ein bisschen stöbert, was Ballett zum Beispiel an Studienlage zu bieten hat, die gleich eine der ersten Studien ist Hip Joint Cartilage Defects in Professional Ballet Dancers, und das zieht sich eigentlich sofort, auch für alle, die sich dafür interessieren, vielleicht mal sportmedizinisch zu denken. Auf jeden Fall super wichtig, mal so von jemandem wie dir zu hören, wie ihn das tatsächlich tangiert, was du erwartest, was dich plagt, und ja, da hoffen wir einfach heute ganz viel von dir zu erfahren.
Absolut. Hattest du außer dem Hüftimpingement, warst du da außerdem schon mal verletzt?
Ja, also ich muss sagen, meine Liste ist lang.
Oh, wir haben Geduld.
Wollt ihr was hören? Ich habe was für euch vorbereitet. Nee, also wie schon gesagt, das Tanzen ist eben doch eine komplexe Sportart. Und deswegen muss man seinen Körper auch wirklich sehr gut kennen, damit man dann wirklich spürt und auch weiß, wenn etwas nicht stimmt. Und es ist dann ganz wichtig eben, dass man sofort bemerkt, wenn irgendwas im Körper sich nicht gut anfühlt oder ach, der Fuß tut weh, was ist passiert, dass man gleich erstmal Stopp macht und erstmal kontrolliert, okay, was passiert, weil eben doch einfach wegen der Belastung, weil wir doch eben wie jeder Hochleistungssport haben wir eben doch sehr starke Belastungen, manchmal auch sehr einseitige, was natürlich dann zu Entstehungen akuter Verletzungen oder halt auch Überlastungsschäden führt. Da gab es natürlich schon ein paar Sachen, die ich hatte. Also ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen möchte, wo ich überhaupt anfangen kann. Wir können ja mal unten natürlich anfangen zur, sage ich mal, Bandverletzung von so einem Sprunggelenk. Was sehr häufig passiert, muss ich sagen, ist eben das sogenannte Umknicken. Ja. Dass man so sagen, weil man eben auf Spitze steht, da steht man ja wirklich auf seinen Zehenspitzen. Wenn du
Ist die eigentlich stabilisiert? Sorry, dass ich so reingrätsche, aber wenn du...
Stabilisiert? Ja, also du hast sozusagen so ein kleines Pad drinnen vorne, weil die sind ja aus Holz, das ist ja eigentlich, hört sich ziemlich schmerzhaft an, aber stabilisiert sind sie eigentlich nicht. Also du stehst im Grunde genommen auf Form oben bei deinen Zehenspitzen und stehst dann so auf Spitze.
Du stehst nicht nur, du drehst dich. Und
du drehst dich und du springst und ja.
Das ist wirklich, dieser Impact ist auf jeden Fall ganz besonders im Ballett. Wie ich eben schon meinte, wir haben mal uns diese Studien ein bisschen angeschaut, das ist wirklich heftig. Also was da für Schläge auf den Körper eintreffen. Ihr seid aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt.
Nicht nur die Spitzenschuhe.
Nicht nur die Spitzen, genau.
Also okay, wir hatten das Sprunggelenk. Was
genau, wir hatten das Sprunggelenk. Also vor allem das Umknicken. Und dann natürlich, weil du musst denken, dass wir als Frauen sozusagen in den Spitzenschuhen sind und eigentlich nicht so breit wie dein Fuß. Das heißt, du wirst schon ein bisschen so in den Spitzenschuh reingepresst. Das muss ja super eng sein. Du musst ja wirklich eigentlich, das muss ja deine zweite Haut sein, der Spitzenschuh. Und dadurch kommt dann eben auch sozusagen so eine Vorfuß, könnte passieren, nicht bei allen, aber so eine Art Vorfußdeformierung, halt dieser Hallux Valgus. Ja. Mhm. Der ist auch ziemlich häufig bei Tänzern, was jetzt im Endeffekt keine so schlimme Verletzung ist, aber die kann natürlich dann doch schmerzhaft werden. Da muss man auch wirklich aufpassen, dass der sich nicht zu sehr deformiert.
Lassen sich da manche operieren? Also eigentlich, ich kann mir vorstellen, dass es während der Karriere noch nicht so die Rolle spielt, wie der Fuß nun lässt.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, genau, aber das sieht ja keiner, ne? Das ist ja schön verpackt im Spitzenschuh. Aber es gibt viele, die müssen sich wirklich nach der Karriere Hallux Valgus dann ja wieder gerade richten.
Ja. Man kennt die Röntgenbilder von Balletttänzern, von den Füßen. Das sind auf jeden Fall die Highlights.
Ja, genau.
Radiologie. Ich wollte gerade sagen, wer sie noch nicht kennt, Mikey, ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch wirklich, das sind noch die ersten Ergebnisse, wenn ihr mal drauf losgoogelt.
Genau, und dann können wir vielleicht weitergehen. Also wenn ich jetzt von unten nach, sag ich mal, oben gehe, kommen dann erst die Schienbeine, was auch sehr, sag ich mal, eher prägnant ist für Tänzer-Injuries oder Tänzer-Verletzungen. Die Schienbeinvorderkante, sogenannte Shin-Splints. Ja. Die werden auch ziemlich schnell überbelastet durch halt das Springen, weil du im Endeffekt deine ganzes Körpergewicht ja auf deinen Schienbeinen und auf den Füßen hast. Das habe ich persönlich auch schon erlebt, dass du dann einfach Schmerzen bekommst am Schienbein. Und da kann man leider nicht viel machen. Und die kommen auch sehr gerne wieder. Wenn du dann pausierst und wieder anfängst, kommen die schnell wieder. Da muss man wirklich auf dich hören und dann wirklich das Springen mal kurze Zeit ja sein lassen.
Aber jetzt hast du ja im ersten Teil unseres Podcasts gesagt, wer ihn noch nicht gehört hat, lohnt sich sehr reinzuhören. Ganz, ganz spannender Einstieg in das ganze Thema Tanzen. Da hast du vom Leistungsdruck gesprochen. Ihr habt doch eigentlich gar nicht Zeit, krank zu sein oder nicht zu springen oder nicht zum Training zu kommen. Hebt ihr euch da manchmal über die Schmerzen hinweg, sei es irgendwie psychisch, mental oder helft ihr nach mit Kortisonspritzen, mit Schmerzmitteln?
Ja, es ist schwierig, weil als Tänzer musst du eigentlich immer, sage ich mal, parat sein. Du musst immer in Topform sein. Du hast eben nicht so wie bei Olympia, sage ich jetzt mal, dass du deine On- und Off-Season hast, wo du dich vorbereitest auf einen speziellen Wettkampf und Park Leistung bringen musst, sondern beim Tanzen oder halt wirklich im Profiballett musst du einfach durchaus die ganze Saison deine Leistung zeigen und bringen. Das heißt, du musst eben auch das ganze Jahr in Form sein. Und wenn dann natürlich eine Verletzung reinkommt und du morgen oder, sage ich mal, in einer Woche deinen großen Auftritt hast, das ist natürlich dann ganz schwierig. Und da muss ich auch selber sagen, dass dann doch manchmal eben dann doch Schmerzmittel geschluckt werden muss, weil du dann einfach nicht aussetzen, du kannst, aber du willst es einfach nicht, weil doch deine Disziplin und dein innerer Druck, ja, also dich zwingt ja niemand dafür, das zu machen, sondern das ist einfach dein innerer Druck eben sagt so, nee, mein Fuß tut zwar weh, aber ich versuch's trotzdem, soweit wie es halt geht.
Was hast du im Badschrank drin?
Also was wollt ihr alles hören hier? Von Paracetamol bis Voltaren und die ganzen Schmerzmittel. Also es ist übertrieben, aber klar, es ist gang und gäbe, dass man wirklich dann mal, wenn man Schmerzen hat, dann Ibuprofen schluckt und dann geht es halt dann besser für ein paar Stunden, aber die Schmerzen sind halt nicht weg. Ja.
Ja, das können wir uns auf jeden Fall sehr gut vorstellen, wie du das beschreibst. Was kommt nach dem Schienbein?
Nach dem Schienbein, dann gehen wir mal weiter nach oben, das Knie. Da muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank noch keine, ja, sage ich mal, Kreuzbandrupturen oder irgendwelche Meniskusschäden gehabt. Aber sind sehr, sehr häufig. Also bei Tänzern, die haben wirklich sehr viele Probleme mit den Knien, weil, das ist vielleicht noch interessant zu wissen, brauchst du ja auch spezifische körperliche Merkmale, die man als tänzerisch, also als klassischen Tänzer braucht. Zum Beispiel das Austrievermögen oder auf Französisch auch on the oar, sagt man dazu. Wenn man die verschiedenen Positionen hat, sind wir eigentlich immer auswärts, ja. Also unsere Knie zeigen sozusagen immer nach außen. Du bist nie parallel mit beiden Beinen, sondern du bist immer auswärts gedreht, was natürlich nicht, sage ich mal, normal ist für ein normales Kniegelenk, dass du immer diese Rotation hast nach außen. Und da kann natürlich dann schon ein bleibender Schaden entstehen, wenn das irgendwie zu intensiv ausgeübt wird oder nicht richtig, nicht wirklich in der Achse mit deinem Hüftgelenk. Und da passiert auch ziemlich viel.
Ich will jetzt auch mal ein französisches Wort droppen. Plié heißt dieser Grundschritt, in dem man da dann steht und die Knie so extrem oder das ganze Bein so extrem nach außen gedreht hat und praktisch mit den Fersen parallel wird unten, richtig?
Exakt, ja, wow, I'm impressed, ja, genau. Und da ist eben auch beim Plié, bist du eben auch in einer On-the-Ohr-Position deiner Knie, was natürlich auch nicht natürlich ist. Ich glaube nicht, dass du morgens aufwachst und erstmal Plié machst. Das ist halt auch ganz speziell.
Ich habe es wirklich auch jetzt ein paar Mal irgendwie vorher versucht, kann man vollkommen vergessen.
Haben wir halt Fußball gespielt, da ist alles verloren, das ist muskulär viel zu verkürzt und dann eingesteift.
Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter. Also über die Hüfte haben wir ja schon gesprochen. Was macht dein Rücken?
Also mein Rücken, ja, das ist so ein anderes hier. Habe ich Gott sei Dank gerade wirklich kein Problem, aber hatte ich tatsächlich in der Vergangenheit. Und zwar halt insgesamt halt Wirbelsäulenbeschwerden, das ist ziemlich häufig bei Tänzern. Aber vor allem halt in der Lendenwirbelsäule, also dem unteren Bereich, muss ich sagen, habe ich schon ein paar Probleme gehabt. Ich denke damals eben durch Überlastung und auch Fehlbelastung, dass ich einfach zu viel, zu häufig sozusagen in die Dehnung gegangen bin, weil man eben doch extrem, sage ich mal, nach hinten, das kann man sich so vorstellen, nach hinten beugt, ins sozusagen Combré geht, nennt man das, dieses Combattement nach hinten wirft. Und da denke ich schon, dass man sozusagen so eine Fehlbelastung, dass ich da so eine Fehlbelastung und Überbelastung bekommen habe. Und das kommt eben davon auch, dass ich sozusagen hypermobil bin. Also ich bin ziemlich gelenkig. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich die extreme Beweglichkeit für mich überhaupt kein Problem ist und ich auch mich nicht jeden Tag dehnen muss, was super ist. Und da mein Fokus eben dann eher an der Kräftigung der Muskulatur liegt und dieses Ausdauertraining. Aber eben diese Hyperflexibilität hat eben so Pro und Con. Also so, ist super, weil ich einfach, sage ich mal, gut geeignet bin für den Tanz und für die Beweglichkeit, die man dafür braucht. Aber natürlich dann umso mehr auch kräftigen muss, damit alles sozusagen in ja, der Form bleibt.
Das ist sehr beeindruckend. Du sprichst instinktiv oder das ist vielleicht respektlos, aus absoluter Erfahrung schon von absolut grundlegenden Dingen in der Sportmedizin, diese Stabilisierung. Und ich glaube auch diese Hypermobilität ist, was viele Profitänzer und ganz besonders an der Spitze, um die letzten Prozente zu erreichen, auszeichnet oder irgendwann auch vielleicht belastet. Ist auf jeden Fall spannend, dass du genau die Dinge sagst, die ja, voll zutreffen. Du hast da schon ein medizinisches Wissen angehäuft, auf jeden Fall.
Ach, Dankeschön. Ich fühle mich geehrt, das von so ja, Medizinstudenten zu hören.
Ach, naja, das bedeutet nichts.
Katharina, mich würde interessieren, Mike hat es vorhin schon gesagt, ich komme vom Fußball. Es kursieren ja immer wieder so Hypes in der Sportwelt, ne? Per Mertesacker mit der Eistonne, jetzt war ja auch super heiß eine ganze lange Zeit, die Faszienrolle. Was macht ihr von so Späßen mit?
Ja, also lustig, dass du es sagst. Beide Sachen, die du gerade genannt hast, ist für mich auch ganz Tag und Gehe, also wirklich jeden Tag eins von beiden. Definitiv auch die Faszienrolle oder sozusagen auch die Black Roll, wie man die nennt, kommt eigentlich überall, wo ich hingehe, kommt die mit. Weil die einfach super ist, eben für die Faszien, wenn deine Muskulatur irgendwie verspannt ist, dass du dann einfach da rüber rollst, wie das so lustig klingt. Aber auch das Eisbad, vor allem für unsere Füße, wenn du, sag ich mal, 6 Stunden in Spitzenschuhen warst und die mega rot sind, mega beansprucht sind, tut es echt super gut, deine Füße einfach in eiskaltes Wasser reinzutun.
Und mir tut das immer gut, wenn Hammi seine Füße ins Wasser macht und Tja, im Studio hier ist die Atmosphäre immer, ich stehe unter hohem Druck. Nee. Wir haben dich jetzt schon von Hacke bis Nacken auf den Kopf gestellt und sind tatsächlich da angelangt am Kopf. Machst du dir Sorgen, dass du vielleicht am Ende mit deiner Gesundheit bezahlst? Wie bewertest du das?
Ja, es ist schwierig. Also Tanzdesign hat eben auch ein Risiko, ist klar. Mir ist bewusst, dass ich nicht bis, sage ich mal, 60 Jahre tanzen kann. Das Leben, sage ich mal, die Tänzerkarriere ist eben begrenzt und ziemlich kurz. Vor allem auch, weil eben unsere Ausbildung so lang ist. Und dafür nur so, sage ich mal, kurz am Höhepunkt oben zu tanzen, ist natürlich schon ein bisschen schade. Deswegen möchte ich es total eben auch herausschöpfen und das Beste draus machen. Aber klar, der Körper muss mitspielen, das ist das Nonplusultra, das ist mein Alles in dem Sinne, mein Instrument. Ja, natürlich alles Gute, sage ich mal, gut pflegen, gute Ernährung, genauso wie das Training, sage ich jetzt mal, nicht nur tanzen, sondern eben auch anderswertig sich fit halten. Also es gehört wirklich echt super viel dazu, dass man eine lang erfüllte Karriere hat.
Seid ihr eigentlich für die zweite Lebenshälfte, wenn du das so beschreibst, dass irgendwann Schluss ist, gut aufgestellt? Also jetzt mal rein wirtschaftlich, wie kommt ihr da klar? Wie ist das geplant?
Ja, also klar, es ist schwierig. Ich meine, in England ist es ein bisschen anders. Da bekommt man, sage ich, eine Rente. Was ich aber weiß, dass sie zum Beispiel in Deutschland die ganzen Tänzer dann später eben einfach rausgeworfen werden aus dem Vertrag und dann sehen müssen, was sie dann als nächstes machen. Aber klar, die große Frage werde ich mir auch noch stellen, was kommt eigentlich nach dem Tänzerleben? Das wird dann wahrscheinlich dann ein Part, der nächste Part werden von mir. Aber mal gucken, ich mache mir jetzt noch keine großen Gedanken. Ich genieße einfach, dass ich jetzt mein Hobby als Beruf machen konnte. Und ich möchte jetzt eigentlich denken, was passiert, wenn das jetzt nicht mehr alles da wäre.
Könntest du dir vorstellen, Trainerin zu werden?
Schwierig. Die Frage kam mir schon manchmal durch den Kopf, wo ich mir gedacht habe, so Trainer werden. Jetzt im Moment glaube ich noch nicht. Also ich würde es vielleicht so nebenbei machen. Das würde mir unheimlich Spaß machen, einfach so ein bisschen Abwechslung, so irgendwie kleineren Leuten eben oder jüngeren Leuten das beizubringen. Aber so als richtigen Beruf glaube ich erstmal nicht. Ich glaube, ich würde dann eher eine ganz andere Welt eintauchen wollen, neue Sachen erleben. Ich glaube, das würde mich eher, ja,
Würdest du es normal machen? Oder anders, besser gefragt, ein kleines Kind fragt dich und hat den gleichen Traum wie du. Würdest du das jedem Kind raten?
Ganz schwierig. Also es ist ein echt harter Weg nach oben. Und ich denke, wenn man das wirklich liebt, aber wirklich zu 100%ig muss man dahinter stehen, dann sollte man es auf jeden Fall machen und auch versuchen. Man möchte nicht später mal sein, ach, hätte ich es doch versucht. Wer weiß, vielleicht wäre was aus mir geworden. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Deswegen auf jeden Fall riskieren und versuchen. Aber klar, es ist keine Garantie, dass dann wirklich aus dir, sage ich mal, dass du ein Tänzer wirst, weil da spielen einfach so viele Faktoren mit, die man manchmal auch selber nicht beeinflussen kann.
Auf jeden Fall riskieren. Ich will auch was riskieren, Katharina. Und zwar will ich riskieren, mir, sobald es wieder geht, ein Ballett anzugucken. Welches Einstiegsballett empfiehlst du vielleicht auch für alle anderen, die Lust bekommen haben über den Talk mit dir?
Also, wir haben wirklich ein ganz großes Spektrum von Balletten. Ich glaube, ich würde dir empfehlen, vielleicht eine Liebesgeschichte, vielleicht Romeo und Julia. Der Klassiker auch in der Literatur. Ich denke, sowas, glaube ich, wäre so als Einstieg super. Wo man die Story vielleicht auch kennt, wo die Musik toll ist von einem tollen Komponisten, wo du klassischen Tanz hast, aber doch eben auch dieses dramatische Ballett. Ich denke, Romeo und Julia von Shakespeare, glaube ich, wäre der richtige Griff.
Du kommst ja richtig ins Schwärmen. Was war der schönste Moment in deinem Ballettleben?
Das ist schwierig. Also ich denke, der schönste Moment war tatsächlich, und zwar, ich habe am 3. Oktober mal zur Wiedervereinigung hier in Berlin vor dem Bundestag, vor Angela Merkel, dort ein Pas de Deux getanzt, also mit einem anderen Partner zusammen, mit dem Live-Orchester hier in Berlin, und es wurde live übertragen im Fernsehen. Ich glaube, das war, glaube ich, einer der schönsten Momente.
Nicht der Disney-Film?
Oh, der Disney-Film, ja. Da kommt das eine nach dem anderen. Ja, auf jeden Fall auch. Aber da ging es dann eben, das war dann eher mehr so...
Nussknacker war das, gell?
Genau, Nussknacker. Es war Nutcracker in the Four Realms. Habe ich tatsächlich in London aufgenommen. Das war definitiv auch ein absolutes Highlight und bestimmt einer der wahnsinnigsten Momente eigentlich in meinem ganzen Leben, sowas überhaupt dabei zu sein. Aber da ging es, glaube ich, eher mehr, da war eher so filmbezogen. Also da hat man wirklich eine Szene, sage ich mal, 20 Mal gemacht. Was mir eben umso mehr gefällt, ist eben wirklich die Live-Aufnahme, ja, vor dem Publikum, die Live-Musik. Ich glaube, das ist eher das, was keine Ahnung, atemberaubender ist.
Katharina, was würdest du sagen, ist das Schwerste und was ist das Leichteste am Balletttanzen? Auf deinem Niveau?
Das ist ganz schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, dass was ist das Tolle am Tanzen ist, dass man eben nie am Ziel ist. Als Tänzer ist man einfach nie am Ziel. Es gibt wirklich immer was, an dem du arbeiten kannst. Und das ist irgendwie gleichzeitig das Schönste an dem Beruf, aber auch natürlich das Schwierigste. Immer, dass du nie wirklich mit dir zufrieden bist, weil du einfach immer alles, sag ich mal, etwas besser machen könntest. Hier, jede Performance, da ist das vielleicht nicht, weil einfach, du wirst nie eine Performance hinlegen, die wirklich 100%ig perfekt gelaufen ist. Und das spornt einen eben auch total an. Sonst wäre es ja langweilig, wenn du irgendwann mal angekommen wärst und so, ja, was ist jetzt? Ja, das finde ich eben toll, das ist ja sozusagen polieren. Du kannst wirklich an jeder Sache weiter polieren.
Katharina, bevor wir jetzt gleich am Ende sind, vielleicht noch so ein Blick in die Zukunft. Du hast ja einen irre steilen Weg hingelegt. Vieles vielleicht, wovon du auch geträumt hast, schon erreicht. Wovon träumst du trotzdem jetzt noch? Was kann da vielleicht noch so kommen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt schon einen weiten Weg, sage ich mal, von dem kleinen Dorf nach Berlin und jetzt, sage ich mal, nach London in, sage ich mal, ja, meinen jungen Jahren da schon hingelegt. Aber klar habe ich noch immerhin weitere Träume. Ich habe jetzt zwar die erste, sage ich mal, Etage erreicht, dass ich ins Royal Ballet gekommen bin, und das ist wirklich schon ein Traum, den ich mir nie erträumt hätte. Aber klar, ich möchte natürlich mich als Tänzer noch, weiter formen und weiterbilden und halt wirklich die beste Tänzerin werden, die ich werden kann. möchte eben alles reinstecken und mein volles Potenzial einfach herausholen und hoffentlich auch dann später Solo zu tanzen und die ganzen Ranks sozusagen nach oben zu arbeiten, dass ich wirklich später mal Solistin bin. Und mal gucken, es steht wirklich alles offen. Man weiß einfach als Tänzer nie, wo man mal hinkommt, ob man dann doch noch irgendwo anders ins Ausland geht, ob man vielleicht zurückkommt nach Deutschland. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, als deutsche Tänzerin irgendwann, wenn man wieder zurückkehrt. Für die Zukunft könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht dann irgendwann mal in einen Film zu gehen. Ja, einfach irgendwie trotzdem noch in einem öffentlichen so Film, Fernsehen, Bühne, Oper, möchte ich eigentlich schon bleiben in dem Bereich und mal gucken. Also es ist wirklich, es bleibt spannend, würde ich mal sagen. Und ja, ich bin echt gespannt, was noch alles so kommen wird.
Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall von ganzem Herzen alles Gute. Es war extrem interessant, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank für all das.
Dankeschön, dass ich dabei sein konnte und ein bisschen so aus meinem Alltag erzählen konnte.
Also wir sind super stolz. Wir sind super stolz auf jeden, der sich ab und an ein bisschen bewegt. Raus an alle Tänzer geht auf jeden Fall. Ihr habt eine wunderbare Figur. wir sind auch stolz auf euch, auf alle, die uns zugehört haben und vielleicht auch nochmal einen Blick reinwerfen oder ein Ohr reinwerfen, ein Hör reinwerfen, sich als Hörer reinwerfen. Wir sind hier immer ein bisschen competitive bei uns in der Sportmedizin. Hambi will sich ein Ballett angucken. Und ich sag mal, ich steppe nochmal ab, wenn Hambi das durchzieht. Dann werde ich auf jeden Fall mal versuchen, eine Runde Ballett zu tanzen.
Oh, sehr gut.
Wir laden natürlich jeden ein in die AG, das mal auszuprobieren.
Da muss es muss ein Beweisvideo in die AG-Gruppe geben, Mikey.
Eine Pirouette, das kriegst du hin.
Eine Pirouette?
Eine Pirouette.
Eine Pirouette. Okay, muss das, wie viel Fuß darf im Spiel sein?
Fuß, alles.
Alles, okay. Na, dann glaube ich, kriege ich das hin. Da bin ich ziemlich selbstbewusst einfach, weil ich, also,
Outfit?
Ich werde mir ein bisschen nur...
Oh Outfit muss man anpassen.
Kannst was ist das Herren-Outfit?
Outfit, ja, ich würde mal sagen, definitiv, kommt drauf an, also wenn es eher auf die lustige Art und Weise,
definitiv ein kleines Röckchen vielleicht? Nein, definitiv nicht.
So ein kleines Röckchen wäre ganz süß.
Nein, also wenn das der Standard-Dresscode wäre... Was ich jetzt fast nicht glaube bei deiner spitzfindigen Bemerkung. Ich nehme das sehr ernst.
Ja, dann vielleicht eine schwarze Strumpfhose. Klingt das besser?
Ja, das mache ich. Das wird die Uniform.
Oh, top. Ja, bevor jetzt hier noch weitere wilde Ideen kommen, Katharina, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, für die Zeit, die du dir mit uns genommen hast. Wir bleiben
in Kontakt. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall.
Und freuen uns, von dir zu hören, dich zu sehen. Du hast mit Sazem an der Charité eine absolute Base. Und ja, herzlichen Dank.
Ganz genau. Wir behalten dich im Auge.
Herzlichen Dank. Dankeschön, vielen Dank.
Versuch nicht zu lachen, wenn eines Tages in deiner Vorstellung am Royal Ballet aus irgendeiner Ecke so völlig unqualifiziert anfeuernde positives Gegröle kommt. Du weißt, von wem es ist.
Sehr gut. Und wenn ich irgendwelche Probleme habe, sage ich mal verletzungsmäßig, dann weiß ich auf jeden Fall, an wen ich mich wenden muss.
Ja, da können wir mal.
Ist eine Win-Win-Situation hier.
Wir würden mal raten.
Win-Win-Situation, das ist jetzt mein absolutes Stichwort. War es hoffentlich auch für euch alle, die ihr bis jetzt durchgehalten habt und uns zugehört habt. Vielen Dank für euer Interesse und dass ihr uns pusht und auch zu dem macht, was wir sind und sein wollen. Vielen Dank an alle, die beteiligt waren. Mikey, das letzte Wort für dich.
Changement de pied sauté. Gesprungener Fußwechsel.